Michael wollte ablehnen. Das Honorar würde ein Almosen sein, nie und nimmer den Schaden wert, den er sich damit zufügte. Er wäre als ernsthafter Autor erledigt. Schon jetzt sagte ihm mancher Kritiker Klamauk nach, sofern er ihm überhaupt Beachtung schenkte, eine allzu freimütig ausgelebte Verspieltheit, die an Naivität grenzt und die Frage aufwirft, warum denn der junge Herr Ende gar so verschreckt vor dem Erwachsenwerden zu flüchten versucht. Auch Inge Heinrichs hatte ihn neulich zwar mütterlich, aber beileibe nicht zärtlich zurechtgewiesen. »Diese kleinen Liedchen, die du für die Zwiebel geschrieben hast, zu was sollen die taugen? Das ist Wortgeplänkel, Michael, substanzlose Spielerei, Abzählreime für Kinder, die ihre Zeit vergeuden. Bist du aus dem Alter nicht allmählich raus? Hast du in einer Welt, die von Ungarn bis Korea in Flammen steht, nicht mehr zu bieten?« Für Kinder. Das Etikett hing ihm an. Zweifellos hätte niemand Bertolt Brecht vorgeworfen, er würde verspielt, substanzlos, naiv und in zeitvergeudenden Abzählreimen schreiben. Und wenn er jetzt tatsächlich begann, für Kinder zu schreiben? Wenn ein Bilderbüchlein für kleine Kinder das erste Buch wäre, das im Druck von ihm erschien? Etwas Harmloses? Ein hübsches Abenteuer? Er musste das von sich weisen. Aber das Wort Abenteuer war ein Funke, der in sprödes, zu lange ausgetrocknetes Holz schlug. Als stünde das Land Gu aus einer Nebelwand des Vergessens auf und riefe um Hilfe, weil es dabei war, für immer zu verschwinden. Die zertrümmerten Steingestalten, die Feen im Dickicht, die namenlosen Geister, die sich in den Schatten der Vorwelt verbargen, schrien auf, derweil der Sumpf des Nichts nach ihnen fingerte, um sie in bodenlose Tiefe zu zerren. Die schwarze Oberfläche des Morasts warf gefräßige Blasen. Wenn er dem Land Gu nicht jetzt seine Hand hinstreckte, würde es keine Gelegenheit mehr geben, es je wiederzusehen. Land Gu. Vaterland. »Falls es daran hängt, wir könnten uns das Honorar auch 60-40 aufteilen«, sagte der Mann. »Man kann sich natürlich auf den Standpunkt stellen, dass auf Sie der weit größere Anteil der Arbeit entfällt.« »Unsinn«, sagte Michael. »Ich schreibe auf jede Seite ein paar Zeilen und Sie erschaffen mit Ihren Bildern eine Welt.« »Nun ja«, der Mann senkte den Blick. »Um ganz aufrichtig zu sein, erschien es mir selbst auch eher so. Dann sind wir uns also einig?« »Nein«, wollte Michael sagen. »Es kommt für mich nicht in Frage. Ich bin kein Kinderbuchautor. Ich kann Ihnen nichts versprechen«, sagte er. »Aber Sie versuchen es.« »Versuchen kann ich es.« Der Grafiker entblößte gut gepflegte Zähne und klopfte Michael auf die Schulter. »Ich bin sicher, Sie bekommen das ganz wunderbar hin.« Als er nach Hause kam, graute der Tag. Seit seiner Trennung von Ingeborg blieb seine Mutter nicht mehr so häufig wach, um ihn zu empfangen, und auch heute hatte sie sich schlafen gelegt. Über der Wohnung lag ein eigentümlicher Frieden, wie er ihn zuletzt in Italien empfunden hatte, weit weg von seinem Leben hier. Am Spülstein in der Küche schenkte er sich ein großes Glas Wasser ein und trug es hinüber zum Schreibtisch. Dort setzte er sich hin und spannte in die Schreibmaschine einen nicht mehr ganz sauberen Bogen Papier. Wovon die Geschichte, die er zu schreiben hoffte, handeln sollte, wusste er nicht. Nur, dass er in der Stille sein Herz klopfen hörte und dass er auf einmal seinen Mut spürte. Seinen in Jahren beim Leben in der Vorwelt gestählten Mut, der ihm die Tür zum Abenteuer aufstieß, auch wenn ein erster Impuls ihn zwingen wollte, davonzulaufen. Der Beginn jeden Abenteuers, selbst des dunkelsten, gefahrvollsten, war auch eine Einladung zum Spiel. Schon beinahe reflexhaft griff er nach »Die Welt als Labyrinth«, das neben der Maschine lag. Willkürlich blätterte er den Band auf und las Hockes Übersetzung eines Zitats des Manieristen Concetto. »Das Wunderliche, Wunderbare ist also Ziel der Dichtung. Wer nicht verblüffen kann, soll zum Stallknecht gehen.« Er schob die Schreibmaschine, an der mittlerweile nicht nur das C und das U, sondern inzwischen auch das T und das L klemmten, beiseite und zog eines der billigen linierten Schulhefte heran, die er stapelweise kaufte, um sich Notizen zu machen. Er schlug es auf und begann sofort zu schreiben, ohne sich Zeit für Zweifel zu lassen. Das Land, in dem Lukas, der Lokomotivführer, wohnte, schrieb er, dreimal L. Das ergab einen Spielball und rollte mit ihm davon. Das Land, in dem Lukas, der Lokomotivführer, wohnte, war nur sehr klein.